Wir haben letztes Mal begonnen mit Daniel 9 und haben den größten Teil des Kapitels miteinander studiert und auch schon begonnen mit den Jahrwochen Daniels. Wir haben uns beschäftigt mit dieser Übersicht über die 70 Jahrwochen, die Daniel vorgestellt werden im Blick auf die Zukunft Jerusalems und des Volkes Israel. Wir haben gesehen, nach 70 Jahrwochen sollen all diese 6 Punkte aus Daniel 9, Vers 24 in Erfüllung gehen. Alles Punkte, die hinweisen auf das messianische Königreich am Ende der Zeit. Jetzt wollen wir ein paar Sachen vom letzten Mal noch repetieren, aber dann weitergehen. Wir lesen zusammen nochmals Daniel 9, die Prophetie zunächst über die 69 Jahrwochen. Kann uns jemand den Text vorlesen, gerade so wie ich ihn da projiziert habe, mit, und zwar im Wortlaut der alten Elberfelder. Aber vielleicht sollte man möglichst am Mikrofon vorlesen, sodass man ein bisschen verschiedene Stimmen auf der Aufnahme zu hören bekommt.
Hier. Ja, genau. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen.
Vielen Dank. Also wir haben das letztes Mal schon angeschaut und zwar haben wir auch diesen Punkt behandelt, dass hier 7 und 62 Jahrwochen genannt sind als Zeitspanne zwischen dem Erlass, dass Jerusalem zur Zeit Daniels ein Trümmerhaufen, eine Ruine, das vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Zeitpunkt, wenn der Messias käme als Fürst, insgesamt 7 und 62 Jahrwochen vergehen sollten. Es gibt gewisse Übersetzungen, die haben den Punkt gesetzt, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen, Punkt. Weiß noch jemand, warum oder wie man begründen muss, dass diese Punktsetzung falsch ist? Woher kommt überhaupt die Idee, wenn wir das vielleicht nochmals repetieren können, woher kommt die Idee, dass dort ein Punkt stehen sollte? Ja, man hat ein Problem, wenn man zum Beispiel die revidierte Elberfelder von Brockhaus nimmt und dann vergleicht mit der alten Elberfelder oder sagen wir mit Schlachter 2000, das ist überhaupt nicht dasselbe. Wenn es steht, da vergehen also 7 Jahrwochen, wir haben gesehen, eine Jahrwoche dauert wie viele Jahre? 7 Jahre, also 7 Jahrwochen, das wären 49 Jahre, dann sollte der Messias kommen. Aber hier sind es 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen. Das heißt, 69 mal 7 Jahre, das sind 483 Jahre. Das ist doch schon ein riesiger Unterschied. Kann das niemand wiedergeben?
Im Grundtext ist kein Punkt. Also im Grundtext, im Hebräischen, ist überhaupt kein entsprechendes Zeichen.
Ganz genau. Also im hebräischen Text gibt es ja sowieso keine Interpunktion wie Komma, Punkt. Aber wir haben aus dem Mittelalter die musikalischen Zeichen der Masoreten. Die Masoreten waren Rabbiner im Mittelalter, die den hebräischen Text erstens mit Vokalzeichen in Form von Punkten und Strichen versehen haben, sodass die den Konsonantentext nicht fließend lesen können, genau wissen, wie man das aussprechen muss, da man ja im Hebräischen grundsätzlich nur Konsonanten schreibt. Wenn die Sprache gründlich beherrscht wird, dann geht das auch ohne diese Vokalzeichen. Das reicht, der Konsonantentext reicht. Aber als Hilfe, als Lesehilfe hat man diese Vokale eingesetzt und zusätzlich eben jedes Wort bzw. Wortverbindung mit einem musikalischen Zeichen versehen. Diese musikalischen Zeichen gehen ursprünglich zurück, ganz offensichtlich, auf Handzeichen, die der Dirigent im Tempel zu Jerusalem dem Orchester vormachte, sodass die wussten, welche Töne man spielen musste bei der Begleitung der, zum Beispiel der Psalmen und so weiter. Und so ist das ganze Alte Testament mit diesen Zeichen versehen. Die Kenntnis dieser musikalischen Zeichen ist allerdings verloren gegangen und so haben sich ganz lokal unterschiedlich Traditionen entwickelt, wie man den hebräischen Text singt. Also zum Beispiel die jemenitischen Juden am Südende der saudischen Halbinsel, die singen den gleichen hebräischen Text mit den gleichen musikalischen Zeichen anders als, sagen wir, die polnischen Juden in Osteuropa oder die kurdischen Juden im Nordirak. Die haben wieder eine andere Tradition. Oder sagen wir die marokkanischen Juden. Also diese einheitliche Überlieferung ist verloren gegangen, aber in unserer Zeit hat eine französische Organistin und Komponistin, Suzanne Haïk Ventura, hat diese ursprüngliche Bedeutung wieder rekonstruieren können. Und das ist schon eine sehr beachtenswerte Neuentdeckung, die wieder Rückschlüsse gibt auf die ursprüngliche biblische Musik, den biblischen Gesang, wie man das vorher in der Weise eben nicht tun konnte. Ja, also ganz kurz jetzt zu diesen musikalischen Zeichen. In der Mitte oder ungefähr in der Mitte des Verses jeweils kommt üblicherweise das Adnach-Zeichen. Und das wurde allgemein dann so verstanden, das deute ein Punkt oder ein Komma an, sinngemäß. Aber das kann so sein, muss aber überhaupt nicht. Zum Beispiel im ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da gibt es ja kein Komma, oder? Aber Adnach kommt bei diesem Einschnitt, im Anfang schuf Gott. Also auf Elohim, Gott, kommt das Adnach-Zeichen. Und da merkt man, das ist überhaupt nicht ein Zeichen, das bedeutet, hier müsste man jetzt einen Punkt setzen, das wäre ja gar kein Satz, im Anfang schuf Gott. Aber es gruppiert so den Satz mit, um das Subjekt herum, im Anfang schuf Gott, und dann kommt das Akkusativobjekt, den Himmel und die Erde. Und genauso wenig, wie es hier im ersten Vers einen Punkt bedeutet, bedeutet es auch nicht in Daniel 9,25 ein Punkt. Und darum muss man eben übersetzen, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, so wie das auch die ältesten Bibelübersetzer auf Griechisch, die Septuaginta-Übersetzer, getan haben. Im 3. Jahrhundert vor Christus wurde in Alexandria das Alte Testament auf Griechisch übersetzt und dort ist der Text auch völlig klar, 7 und 62 Jahrwochen. Aber wir haben letztes Mal davon gesprochen, warum wird diese Zeitspanne so eingeteilt in 2 Abschnitte? Weshalb steht nicht einfach 69 Jahrwochen? Ja, es hing zusammen mit dem Aufbau von Jerusalem, aber inwiefern?
Ja, dass eben diesen 7 Jahrwochen Jerusalem aufgebaut wurden.
Genau, die ersten 7 Jahrwochen hier beziehen sich auf den Wiederaufbau Jerusalems. 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit, 7 Schöpfungstage und so weiter. Und in diesen 7 ersten Jahrwochen, will sagen 69 Jahren, nach dem Erlass, Jerusalem zu bauen, sollte Jerusalem wieder eine vollendete, perfekt aufgebaute Stadt werden. Aber warum ist das so wichtig, dass das eben so eingeteilt ist in 7 und 62 Jahrwochen?
Ich
Das ist jetzt damit noch nicht beantwortet. Ja,
Benjamin? Ich würde sagen, dass man, weil man kommt ja dann genau auf das Jahr, ich glaube 32 nach Christus, kann das sein, etwa, mit diesen gesamten Jahrwochen gemeinsam, also bis zu dem Messias.
Jawohl.
Darum ist es wichtig, dass wir das eben zusammennehmen.
Ja, aber die Frage ist, warum wird im Daniel-Text überhaupt diese Spanne in 7 und 62 unterteilt? Natürlich, wir haben jetzt gesehen, als eine erste Antwort, die sieben ersten Jahrwochen beziehen sich auf die Wiederherstellung Jerusalems. Und dann schließen 62 Jahrwochen an und dann kommt der Messias. Und wir werden gleich nochmals sehen, das hat sich ganz genau an Palmsonntag erfüllt, als, darum das passt sehr gut zu heute, wo wir Palmsonntag haben, an Palmsonntag ist der Herr Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem eingeritten und die Prophetie bezieht sich ja bis auf den Messias, den Fürsten sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Aber warum ist es nötig, dass hier sieben steht und 62 und nicht einfach 69?
Ja. Weil der Tempel sein Haus ist.
Ja, aber es hätte ja heißen können, einfach 69. Das würde ja daran nichts ändern.
Aber sieben, da gab es ja vorher keinen Tempel.
Oh, doch, den Tempel gab es ja, nicht wahr? Nach der babylonischen Gefangenschaft haben nachdem die Perser und Meder unter König Kyros Babylon erobert haben, durften die Juden wieder zurückkehren in ihr Land. Und sie haben dann sogleich den zweiten Tempel gebaut. So wie das im Buch Esra beschrieben wird. Esra 1 und folgende.
Vielleicht hat es etwas zu tun mit seinem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag.
Ja, genau. Also das Ende dieser Prophetie bis auf den Messias, den Fürsten, das bezieht sich auf Palmsonntag. Aber damit ist meine Frage noch nicht beantwortet nach diesen sieben. Ja gut, ich muss vielleicht anders fragen. Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen? Nehemia 2. Dort wird beschrieben, wie unter König Artaxerxes Langhand, da wurde die Erlaubnis gegeben, dass Nehemia wieder zurückkehren dürfte, um die Stadt Jerusalem zu bauen. Das war im Monat Nissan, für uns März, April, 445 vor Christus, denn es war das 20. Jahr von Artaxerxes. Aber genau das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Es gab doch noch einen zweiten Erlass, Jerusalem zu bauen, außerdem von Artaxerxes. Kyros, ja. Nachdem Kyros Babylon erobert hatte im Jahr 539 vor Christus, im gleichen Regierungsjahr, das berichtet uns ja Esra 1, gab Kyros die Erlaubnis, die Juden dürften wieder nach Hause gehen, aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat, um dort den Tempel aufzubauen. Und Jesaja 44 am Schluss besagt, dass er auch erlauben würde, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Jetzt gab es also zwei Möglichkeiten. Man könnte rechnen diese Jahrwochen ab Kyros, 539 vor Christus, oder ab Artaxerxes, 445 vor Christus. Und jetzt ist die große Frage, von welchem Herrscher an soll man rechnen? Wenn man von der Erfüllung ausgeht, wir können ja vom Jahr 32, von Palmsonntag her, können wir diese 69 Jahrwochen zurückrechnen. Dann kommen wir auf das Datum von... Nein. Dann passt es mit Artaxerxes. Mit Kyros passt es überhaupt nicht. Ja? Schon, ja, man hat das dann nicht umgesetzt, korrekt. Aber unser Text gibt die Antwort, woher wir rechnen müssen. Also sieben Jahrwochen sollten reichen, um die Stadt ab dem Erlass wieder aufzubauen. Wenn man 49 Jahre ab dem Erlass rechnet von Kyros, 539 vor Christus, innerhalb dieser ersten 49 Jahren war überhaupt nichts aufgebaut worden. Nur der Tempel wurde wieder errichtet, aber nicht die Stadt. Und darum klagt ja Nehemia im Jahr 445 vor Christus, also fast 100 Jahre nach dem Erlass von Kyrus, klagt er in Nehemia 1, weil die Stadt Jerusalem immer noch in Trümmern liegt. Also damit ist klar, bei Kores hat sich das nicht so erfüllt. Und 49 Jahre nach dem Erlass von Artaxerxes in Nehemia 2, da war Jerusalem wieder eine vollendete Stadt. Nehemia hat ja in kürzester Zeit die Stadtmauer wieder aufgebaut, wie das im Buch Nehemia beschrieben wird, Nehemia 3 und folgende. Und danach wurden auch die Häuser innerhalb der Stadtmauern gebaut. Also, auf diese Weise konnte man bereits alttestamentlich wissen, wir müssen rechnen, nicht ab Kyros, sondern ab Nehemia. Ich weiß, sonst hätte man warten müssen, bis der Messias kommt, und dann hätte man von dort mal zurückrechnen müssen und hätte man sich dann klar die Schlussfolgerung errechnen können. Gemeint ist offensichtlich Nehemia, dort passt es, und nicht Kores. Aber man konnte bereits in alttestamentlicher Zeit wissen, nicht von Kores. Denn 49 Jahre nach Kores war die Stadt immer noch ein Trümmerhaufen. Aber 49 Jahre nach Nehemia 2, nach Artaxerxes, da hat sich's erfüllt. Also von dort müssen wir rechnen, die 7 Jahrwochen, und jetzt noch 62 warten, und dann muss der Messias kommen. Und tatsächlich, an Palmsonntag hat sich das so erfüllt. Also hier in der Grafik sehen wir, im Jahr 445 vor Christus, Nehemia 2, da ging dieser Erlass aus, dass Jerusalem gebaut werden dürfe, und in den folgenden 49 Jahren, 7 Jahrwochen, wurde Jerusalem aufgebaut. Und so wusste man von da an, so, jetzt noch 62 Jahrwochen und dann kommt der Messias. Interessant ist der Zeitpunkt, 7 Jahrwochen nach dem Erlass von Artaxerxes. Welche Zeit ist das? Also ungefähr, welche Zeit ist das, wenn man es umrechnet? 396. Das ist die Zeit welches Propheten der Bibel? Malachi. Das ist der letzte Prophet des Alten Testaments. Ab dieser Zeit hörten die Schriftpropheten auf. So wie das der Talmud sagt in Sanhedrin 10. Nach dem Tod der Propheten Sacharja, Haggai und Malachi, um 400 vor Christus, wich der Heilige Geist von Israel. Und in den Apokryphen, das sind ja jüdische Bücher, die geschrieben wurden nach Malachi, also in der Zeit, wo man im Judentum wusste, wir haben keine Schriftpropheten mehr, da haben wir auch weiterhin Bücher geschrieben. Und in 1. Makkabäer 9, da wird die Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert vor Christus beschrieben, und da heißt es, und war solch Trübsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Und das zeigt uns also, sogar die Apokryphen wissen darum, dass das eine prophetenlose Zeit war, in der diese Bücher verfasst wurden. Aber eben, es war eine schlimme Zeit. So schlimm war es nie, seit man keine Propheten mehr hatte. Und der letzte Prophet war Malachi, gerade um die Zeit, als dann die 62 Jahrwochen einsetzten. Also diese Einteilung ist auch von daher sehr bedeutsam. Diese 7 Jahrwochen, die Wiederherstellung Jerusalems, fällt auch zusammen mit der Zeit, da dann das Prophetentum in Israel aufhörte. Und da kamen diese sogenannten Jahrhunderte des Schweigens Gottes. Keine Schriftpropheten redeten mehr. Und da waren noch diese 62 Jahrwochen. Aber es war ein Harren, ein Warten auf den kommenden Messias. Und wir haben auch Hinweise, dass man diese Prophetie berechnen konnte. Habe ich das letztes Mal schon erwähnt? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja? Also können wir das repetieren. Welche Hinweise haben wir, dass diese Prophetie berechnet werden konnte? Also, ja?
Es steht ja am Ende von Daniel, dass die Weisheit wird zunehmen, die Erkenntnis wird zunehmen.
Jawohl.
Das steht in Daniel 12, Vers 4.
Schlagen wir auf, Daniel 12, Vers 4. Liest du vor?
Ja. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Ja, wie steht es bei dir? Viele werden?
Ja, das steht so in eckigen Klammern, das ist die, vom Block aus die Elberfelder.
Ja, lies nochmals. Ja.
Viele werden suchend umherstreifen.
Suchend umherschweifen, ja. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Es ist nämlich ein ganz interessantes Wort. Das kann man sich merken. Moment, das ist Kapitel 12, Vers 4. Ja, Hebräisch, Yeshotetu. Das ist eine Pilel-Form. Das ist eine sehr spezielle grammatikalische Form. Und die bedeutet hin und her gehen. Aber das bedeutet noch nicht hier hin und her reisen. Das haben schon Leute auf diesem Vers aufgebaut und gesagt, ja, in der Endzeit, das wird eine Zeit sein, wo die Leute Weltreisen machen. Wo das üblich ist, wo man in der ganzen Welt herumreist. Aber dieser Vers spricht überhaupt nicht davon. Das hin und her gehen meint innerhalb des Buches. Daniel. Dass man also nicht nur liest von vorne, von Daniel 1, 2 bis Kapitel 12, sondern wieder rückwärts geht, hin und her. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, dass man dann, wenn man in Kapitel 12 ist, es nochmals auf Hebräisch rückwärts liest, sondern eben, dass man ständig vergleicht, wenn man in Kapitel 12 ist, vergleicht man wieder mit Kapitel 1, wenn man Kapitel 1 ist, vergleicht man wieder mit Kapitel 7. Und so muss man hin und her gehen. Das ist richtiges Schriftstudium. Es gibt ja Leute, die hören gerne Predigten, wo sie die Bibel an einer Stelle offen halten können die ganze Stunde. Und wenn Sie dann in einer Predigt sind, wo Sie ständig blättern müssen und besonders dann, wenn eine Stelle aus den kleinen Propheten kommt, dann finden Sie das ein bisschen anstrengend und nicht so gemütlich. Eine Predigt ist doch etwas Gemütliches, denken Sie. Aber nein, Schriftstudium ist, wir vergleichen Schriftwort mit Schriftwort. Und die Bibel erklärt sich so intern gegenseitig und um im prophetischen Wort eben vorwärts zu kommen, braucht es dieses Hin- und Hergehen. Viele werden es durchforschen, also hin- und hergehen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Das ist der Schlüssel, wie das geht. Aber Benjamin, das bezieht sich auf welche Zeit? Verschließt das Buch bis zur Zeit?
Ja, Zeit des Endes.
Was würdest du, wie verstehst du diesen Ausdruck, auf welche Zeit bezieht sich das?
Ich verstehe es jetzt schon auf die letzte Zeit.
Ja, auf die Endzeit, dann, wenn der Messias kommen wird als König, ja? Und nicht der leidende Messias. Genau. Wobei, es gibt Leute, die sagen, Endzeit sei seit 2000 Jahren. Seit Jesus Christus gekommen sei, ist Endzeit. Und alle Leute, die jetzt heute so fiebrig von Endzeit sprechen, das sind Leute, die sowieso ein bisschen hysterisch sind. Wie würdest du da argumentieren, wenn jemand sagt, dass Endzeit ist seit 2000 Jahren?
Man könnte dagegen argumentieren, dass die eigentliche Endzeit ja erst begonnen hat mit dem Rückkehr der Juden wieder ins Land Israel.
Jawohl.
Beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts,
1880. Ja.
Und wir haben ja auch dann noch 1948 die Wiederherstellung des Staates Israel gesehen. Also das ist so die Endzeit. Dass die Juden wurden ja vertrieben, 70 nach Christus und 135 nach Christus.
Jawohl.
Von dem Tempel und in die ganze Welt zerstreut. Und am Ende der Zeit werden sie wieder zurückgeführt werden, kurz bevor der Messias wiederkommt als König.
Jawohl. Da müsstest du vielleicht noch eine Stelle dann anfügen als Beleg, wo steht, dass genau in der Endzeit die Juden zurückkehren. Da würde ich sagen, könnte man Hosea 3, Vers 4 erwähnen. Da heißt es, die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein. Und dann steht in Vers 4, und danach werden die Kinder Israel zurückkehren. Und schließlich am Ende des Verses heißt es, am Ende der Tage. Also in der Endzeit kehren sie zurück. Genau. Aber ich würde dann dem Kritiker auch noch die Frage stellen, und wo steht das, dass die Endzeit begonnen hat mit dem Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren? Ja, er muss auch eine Stelle bringen. Und dann wird er möglicherweise Hebräer 1,1 bringen. Schlagen wir das kurz auf, nur als kleiner Exkurs. Aber Exkurse sind manchmal sehr wichtig. Ja, genau, jetzt müssen wir wieder zum Hebräerbrief hinblättern. Liest jemand Vers 1?
Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn.
Jawohl. Da haben wir in den letzten Tagen hat Gott zu uns geredet im Sohn. Das bezieht sich auf das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Also, und jetzt muss man argumentieren. Übrigens, argumentieren ist nicht das gleiche wie streiten. Aber man muss die Gründe vorlegen. Streiten wollen wir nicht, aber begründen. Lies nochmals, Roland, den Ausdruck, wie es bei dir stand.
Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch
ja,
den Sohn?
Ja, in diesen letzten Tagen. Wörtlich steht im Griechischen am Ende dieser Tage. Nicht am Ende der Tage. Das wäre Endzeit. Ja, so wie das in Daniel steht, am Ende der Tage, am Ende der Zeit. Aber es steht an diesem Ende der Tage, oder ganz wörtlich, am Ende dieser Tage. Natürlich war das ein Ende, ein Abschluss, als der Herr Jesus kam. Das war der Abschluss des Alten Testamentes und der Abschluss dieser Epoche von über 4000 Jahren, wo man gewartet hat, bis der Messias käme. Und so war das Endzeit des Alten Testaments. Jawohl. Darum aber dieses Ende der Tage oder wörtlich eben das Ende dieser Tage des Alten Testaments. Aber es ist nicht die Endzeit. Und wenn wir viele andere Stellen herbeibringen, wo über das Ende der Tage, am Ende der Jahre, in den letzten Tagen die Rede ist, dann geht es immer um das Ende dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und das meinen wir, wenn wir von Endzeit sprechen. Aber anerkennen voll, dass das Kommen des Herrn Jesus auch eine Endzeit war, nämlich das Ende des Alten Testaments. Also, wir müssen einfach mit den Ausdrücken sauber arbeiten und genau erklären, was wir meinen, wenn wir so und so sprechen. Ja, also wir kamen ja auf Daniel 12, Vers 4, wegen der Frage, ja, wir kamen ja von Daniel 9 her, wegen der Frage, konnte man das verstehen, zur Zeit Jesu, dass die Jahrwochen sich damals eben erfüllt hatten? Das war ja meine Frage, wo haben wir Hinweise darauf, dass man tatsächlich das berechnen konnte, dass die Zeit Jesu die Zeit der 69 Jahrwochen war? Ja, also die Propheten Hanna in Lukas 2, dann Simeon, der die Eltern im Tempel gesegnet hatte, Maria und Josef, die haben ja auf den Erlöser gewartet, aber da könnte man immer noch sagen, ja, aber haben die wirklich gewartet aufgrund von Daniel 9? Oder haben die einfach sonst irgendwie gedacht, jetzt ist die Zeit, wo der Messias kommen könnte? Es ist eben so, Bei Josephus Flavius finden wir in seinem Buch Der jüdische Krieg den Hinweis, dass eben im Alten Testament eine Prophetie war, dass in dieser Zeit, er meint das erste Jahrhundert nach Christus, in dem er lebte, dass da ein Weltherrscher kommen würde. Das hat die Zeit vorausgesagt. Und wir haben gemeint, eben in dieser Zeit würde dieser Weltherrscher kommen. Und das bezieht sich auf Daniel 9. Das war also im Judentum verbreitet, diese Berechnung, in dieser Zeit, erste Jahrhundert nach Christus, sollte ein Weltherrscher kommen. Und das bezieht sich eben auf diese Zahlenangaben in Daniel. Und weiter finden wir, also das wäre das Zeugnis eines Juden. Außerhalb des Judentums und außerhalb des Christentums haben wir noch das Zeugnis von dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der in seinen Werken auch beschreibt, dass genau in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts im Judentum eine Erwartung war, dass in dieser Zeit der Messias kommen sollte. Und das macht klar, dass also das war nicht nur so eine kleine, in sich abgeschlossene Gruppe, die wusste, jetzt ist die Zeit des Messias, sondern diese beiden Stellen machen klar, dass es breit im Judentum bekannt war, in dieser Epoche wird der Messias kommen. Und das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Heute wird ja oft argumentiert, ja, also Leute, die gedacht haben, jetzt ist Endzeit und jetzt kommt der Messias und so weiter, die hat es ja schon zu allen Zeiten gegeben. Und natürlich, durch alle Jahrhunderte gab es spekulative Leute und Enthusiasten und Hysteriker, die irgendwelche Theorien aufgestellt haben, aber nie konnten sie das mit der Bibel wirklich klipp und klar begründen. Mit klar erfüllter Prophetie, nie. Und so wird behauptet, ja, das haben schon immer Leute gewusst und es war immer falsch. Dann können wir sagen, nein, wir sehen, im Judentum hat man die Prophetie richtig verstehen können und wusste, in dieser Zeit, erstes Jahrhundert nach Christus, da müsste der Messias kommen. Und Jesus Christus ist genau in dieser Zeit gekommen. Das ist auch ein wichtiges Argument. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, Prophetie kann man höchstens verstehen im Nachhinein. Wenn es sich erfüllt hat, kann man sagen, ah, ja, seht ihr da. Aber da haben wir wieder auch ein Beispiel. Die haben erwartet im Voraus, dass der Messias in dieser Zeit kommen sollte. Ja, gut. Jetzt ist noch wichtig, das haben wir letztes Mal auch angeschaut, die Jahrwochen sind Jahre von 360 Tagen. Das ist genau die Mitte dieser zwei Kalender, die man im Judentum hat. Einerseits mit den Monaten, rechnet man im Judentum nach einem Mondkalender. Was ist immer der Beginn des Mondes, des Monats? Der Neumond. Das ist also nicht das gleiche wie der Leermond. Was ist der Unterschied?
Neumond, die erste kleine Sichtung.
Ja. Also wenn man die erste sichtbare, das erste sichtbare Licht des Mondes, das ist der Neumond. Und ab diesem Moment wird der erste Tag des Monats gerechnet. Und so kommt man auf ein Jahr von ungefähr 354 Tagen. Aber weil eben das biblische jüdische Jahr auch ein Sonnenjahr ist, die Feste müssen ja immer so fallen, dass die Passawoche auf die Gerstenernte fällt, das Fest der Wochen, Shavuot oder Pfingsten, muss immer zusammenfallen mit der Weizenernte und Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst, muss immer fallen in die Zeit gerade nach wie? Olivenernte und Weinernte. Ja. Also, das darf sich nicht verschieben im Laufe der Jahre, so wie der strikte Mondkalender der Muslime sich ständig ändert. Darum kann ja der Monat des Fastens, Ramadan, kann ja irgendwann im Jahr stattfinden. Das kann in der heißen Zeit sein, es kann im Winter sein. Eben je nachdem, wie sich das Mondjahr verschoben hat gegenüber dem Sonnenjahr. Und so wurde im Judentum immer korrigiert mit Schalt Monaten, damit der Mondmonat wieder angepasst ist an das Sonnenjahr. Und darum verstehen wir, dass die prophetischen Jahre der Bibel eben eine Mischung sind. Genau die Mitte von Sonnen- und Mondjahr, 360 Tage. Wo sehen wir das belegt, dass das so zu rechnen ist? Offenbarung 11. Das haben wir letztes Mal auch noch angeschaut. Das ist auch nochmals Repetition. Offenbarung 11. Da wird über die letzte Jahrwoche von Daniel, die 70. Jahrwoche gesprochen. Liest jemand Verse 2 und 3 in Daniel, in Offenbarung 11?
Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet.
Jawohl. Also hier wird zunächst gesprochen über 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. Also die Hälfte der 70. Jahrwoche, 3,5 Jahre. Und in Vers 3 wird gesprochen über 1260 Tage, das sind auch 3,5 Jahre. Aber 3,5 Jahre a 360 Tage. Genau, so sehen wir die prophetischen Jahre. Nebenbei gesagt, übrigens in der Sintflutgeschichte, 1. Mose 6, 7 und 8, dort wird auch mit Monaten gerechnet von 30 Tagen. Das ergibt dann dort auch ein Mond-Sonnen-Jahr. 12 mal 30 gibt 360 Tage. Ja, und der Beginn der Jahrwochen fällt auf welchen Monat? Nissan, Nehemiah 2, können wir das mal kurz aufschlagen. Nehemiah 2, Vers 1. Da wird eben erzählt, wie König Artaxerxes Nehemiah die Erlaubnis gab, Jerusalem zu bauen. Und da haben wir die Datierung. Wer liest? Jawohl, also da haben wir den Monat Nissan, entspricht bei uns März, April. 20. Jahr des Königs Artasasta, auf Hebräisch, entspricht griechisch Artaxerxes. Das ist das Jahr 445 vor Christus. Also da beginnen wir zu rechnen. Und nun die Frage, wann war Palmsonntag, wo sich das erfüllt hat? Ja, Palmsonntag fällt ja auch in den Monat Nissan, in den Passa-Monat Nissan, wäre also wieder März, April. Und hier auf der Grafik habe ich angegeben 32 nach Christus. Wie kommt man auf 32 nach Christus? Das ist auch noch wichtig, weil es gibt Lexikas, die sprechen über das Kreuzigungsjahr, das Jahr 30, das Jahr 33. Es ist kein großer Unterschied.
Das Jahr Null existiert nicht.
Wie?
Das Jahr Null existiert, gibt ja
gar. Existiert nicht, genau. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Aber in der Astronomie, dort hat man ein Jahr Null, weil die Astronomen brauchen für die Berechnung einen Nullpunkt. Und das Problem wird so gelöst, also wenn wir geschichtlich sprechen von 445 vor Christus, in der Astronomie ist das welches Jahr? Wie? 444. Also das muss man wissen. Man muss immer alles, was vor Christus ist, astronomisch ein Jahr abziehen, dann hat man die astronomische Umrechnung. Ja, aber wie kommen wir auf das Jahr 32? Wir schlagen dazu auf Lukas. 3. Da finden wir das Auftreten von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer des Messias, der sein Kommen ankündigte, und gleich darauf wurde der Herr Jesus ja von ihm getauft und dann begann er seinen öffentlichen Dienst. Und da lesen wir in Lukas 3, Vers 1, liest das jemand vor?
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitus und Lysinas Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priester Hannas und Kaiaphas, geschah das Wort des Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.
Jawohl, danke. Also, sehr interessant, wie genau Lukas den Zeitpunkt des Auftretens des Herrn Jesus im Zusammenhang mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer angibt. Er hätte ja schreiben können, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, und das würde schon reichen. Aber er gibt mehrere Synchronismen an. Also, weitere Daten, die mit diesem Datum zusammenfallen. Das ist gleichzeitig die Epoche, als Pontius Pilatus Landpfleger war. Der war von 26 bis 36. Landpfleger, dann fällt das zusammen mit dem Tetrarchen, mit dem Vierfürsten Herodes Antipas in Galiläa. Und weiter wird erwähnt ein zweiter Vierfürst, der Tetrarch Philippus, sein Bruder, über Iturea, Trachonitis. Dann wird noch ein dritter Vierfürst erwähnt, der gleichzeitig geherrscht hatte, Lysanias, über Abilene. Und dann wird noch erwähnt, dass in dieser, das war die Epoche der Hohepriester Annas und Kaiaphas. Also, das zeigt uns, wie wichtig es ist für die Bibel, dass die heilsgeschichtlichen Ereignisse ganz genau in Raum und Zeit eingeordnet werden können. Das ist genau der Kontrast zu den Mythen, wie man sie im Buddhismus, im Hinduismus findet. Dort ist es nicht wichtig, wann irgendeine Krishna das und das gemacht hätte. Das ist für die Mythologie nicht wichtig. Weder das Wann noch das Wo. Aber Heilsgeschichte, das ist eben nicht Mythologie, sondern das ist verwurzelt in der Realität von Raum und Zeit. Nun kann man nachschauen in jedem Lexikon, wann wurde Kaiser Tiberius Herrscher? Im Jahr 14 nach Christus starb der Kaiser, unter dem Jesus Christus geboren wurde, der Kaiser Augustus. Und dann wurde Tiberius Kaiser. Also das 15. Jahr führt uns 14 plus 15 ins Jahr 29.
Ist der Kaiser Augustus nicht der Julius Caesar? Oder? Nee.
Nein,
Octavian.
Das ist der gleiche. Octavian, das war sein ursprünglicher Name. Augustus ist ein Ehrentitel, der Erhabene, den er dann später annahm. Octavian war der Adoptivsohn von Julius Caesar. Und so bekam er eben über Julius Caesar die Kaisermacht. Genau. Also dieser Kaiser wird ja erwähnt in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte. Und auch dort ist Lukas so genau, er sagt eben in den Tagen, Lukas 2, Vers 1, von Kaiser Augustus ging ein Erlass aus, den Erdkreis, die Ökumene, das Römische Reich heißt das, einzuschreiben. Und dann erklärt er, die Einschreibung geschah erst, als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Also auch da gibt er wieder einen Synchronismus in der Geschichte an, damit man diese Zählung ganz genau datieren kann. Und das führt uns eben ins Jahr 2 vor Christus. Und das stimmt auch überein mit sehr vielen antiken Schriftstellen wie Clemens von Alexandria und eine ganze Liste von weiteren antiken Schreiber, die sagen, Jesus Christus sei 2 vor Christus geboren worden. Die schreiben natürlich nicht 2 vor Christus, sondern die schreiben, was war das übliche Datierungssystem im Römischen Reich?
Stadt Rom, die Gründung der Stadt Rom,
oder? Ja, also man, in den Briefen haben die Römer geschrieben, A, Punkt, U, Punkt, C, Punkt, ab Urbe Condita, Abgründung der Stadt Roms. Und das lernt man im Lateinunterricht, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also 753 vor Christus, ab diesem Datum wird gerechnet. Und so kann man eben die Daten in der römischen Welt dann umrechnen in unseren Kalender. Das gibt 2 vor Christus für die Geburt Jesu. Das fällt zusammen mit dieser 25-Jahr-Feier von Kaiser Augustus. Der ist ja 27 auf den Thron gekommen vor Christus. 25-Jahr-Feier, da wurde er zum Pater Patriae ausgerufen, Vater des Vaterlandes. Und da mussten alle im Römischen Reich einen Treueeid auf ihn ablegen. Und wie kann man das kontrollieren, wer abgelegt hat und wer nicht? Da braucht es Listen. Und interessant ist eben, dass Lukas in Lukas 2, wo er schreibt über das Einschreiben, da benutzt er nicht den typischen Ausdruck für eine Steuerliste, sondern den allgemeinen Ausdruck für eine Liste. Es war eben nicht eine dieser Steuereintreibungen, von denen es mehrere gab, unter der Herrschaft von Kaiser Augustus, aber keine passt für Weihnachten. Sondern es war dieses Jahr der Einschreibung, wer ist loyal gegenüber der römischen Regierung. Und so mussten alle eingetragen werden, damals im Jahr 2 vor Christus. Aber astronomisch ist das was? 2 vor Christus? 1 vor Christus. 1 vor Christus. Das heißt also, unser Kalender ist absolut in Ordnung. Manchmal wird ja vorgeworfen, hätte sich dieser Mönch im Mittelalter hätte sich geirrt bei der Erstellung des Kalenders um etwa 7 Jahre. Aber diese 7 Jahre kommen von der gut gemeinten Theorie von Kepler, die aber nicht funktioniert. Kepler hat ja festgestellt, im Jahr 7 vor Christus gab es eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Die beiden Planeten kamen sich ganz, ganz nahe. Und zwar 3-mal in jenem Jahr. Aber man kann das auf dem Computer selber nachvollziehen, habe das auch schon gemacht. Die Distanz kann man ja genau berechnen, war so, dass man von Auge die beiden Himmelskörper unterscheiden konnte. Die waren also nie in einer wirklichen Konjunktion zusammen, sodass sie einen großen Stern gegeben hätten. Das war eben die Theorie von Kepler. Das könnte eine Erklärung für den Stern von Bethlehem sein. Man muss sagen, nein, das ist nicht die Erklärung. Matthäus spricht auch nicht über Planetes, Planet, sondern Aster. Das ist ein Fixstern, kann auch noch anderes bedeuten. Ja, aber eben Matthäus benutzt nicht das Wort Planet, es war nicht eine Konjunktion und so können wir auch dieses 7 vor Christus vergessen. Obwohl das so ziemlich Jahr für Jahr in dem schönen, sehr guten Planetarium in Luzern in der Schweiz wird das wieder gezeigt, das sei der Stern von Bethlehem gewesen, aber das war einfach ein Vorschlag von Kepler, den man bedenken muss, aber er passt nicht. Ja, das wären wir also Geburt Jesu, astronomisch 1 vor Christus, also gerade vor dem Nullpunkt. Das ist sehr gut berechnet, wie das dieser Mönch gemacht hat mit unserem Kalender. Niemand ist ja der Meinung, genau am Nullpunkt, also 31. Dezember, wäre Jesus Christus geboren. Ja, oder 30. Dezember, es geht nicht um diesen Nullpunkt, sondern wir sind uns alle einig, es war irgendwo vor diesem Nullpunkt. Und es gibt gute biblische Gründe zu sagen, es war ungefähr im August. Weiß jemand, wie man auf dieses Datum kommt? Wie? Du denkst, weil die Hirten waren draußen, übernachten in der Weihnachtsnacht. Das weist sicher darauf hin, dass es nicht Dezember war. Denn das wäre zu kalt in Bethlehem, um draußen zu übernachten. Ja? Warum kommst du auf eine Ernte? Einfach aus symbolischen Gründen, oder? Aha, ja gut, weil der römische Kaiser hat ja nicht darauf Rücksicht genommen. Es war das Jahr des Jubiläums und das muss im gesamten Weltreich, also von Europa bis in den Nahen Osten, ganz Nordafrika, da wurde es sicher nicht auf die klimatischen Verhältnisse Rücksicht genommen. Nein, es geht ganz einfach so. In Lukas 1 lesen wir ja, dass der Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias, der hatte Dienst als Priester in Jerusalem. Und es wird dort gesagt, er war aus der Abteilung von Abia. Das ist Lukas 1, Vers 5. Es gab ja 24 Abteilungen in der Priesterschaft. All diese Tausenden von Priestern in Israel waren eingeteilt in 24 Klassen. Jede Klasse musste eine Woche Dienst tun im Tempel, von Sabbat bis Sabbat. Das gibt eben 24 Wochen. Und dann mussten sie in der zweiten Jahreshälfte nochmals kommen. Das gibt 48 Wochen. Da sind wir noch nicht ganz auf ein Jahr, oder? Gekommen. Und an den großen Festen, wo alle Juden nach Jerusalem kommen mussten, Passa, Pfingsten und Sukkot, Laubhütten, da mussten alle 24 Priesterklassen erscheinen in Jerusalem. Und so wurde das ganze Jahr eben abgedeckt durch den Priesterdienst. Jetzt ist es so, die Klasse Abia ist nach 1. Chroniker 24, 10 die 8. Klasse. Und wenn man jetzt eben rechnet, ab 1. Nissan, März, April, im Frühjahr, da beginnt das neue Jahr der Zählung ab Nissan. Da kann man dann eben diese 8 Wochen rechnen, plus noch die Passa-Woche, dann kommt man auf den Monat Mai. Und während dieser Woche im Tempel bekommt ja Zacharias die Zusage, Elisabeth, seine Frau, würde schwanger werden und Johannes den Täufer gebären. Er geht nach Hause. In der Folge wird Elisabeth schwanger. Im 6. Monat wird sie besucht von ihrer Verwandten Maria, die ihrerseits ebenfalls schwanger geworden war. Und so können wir also auf diese 6 Monate nochmals 9 Monate anhängen. Und da kommen wir auf ein ungefähres Datum, also ein vernünftig angenommenes Datum, etwa August, 1 vor Christus. Also schön vor dem Nullpunkt. Natürlich könnte jemand sagen, aber vielleicht könnte man rechnen ab der zweiten Dienstzeit von Zacharias. Die zweite Dienstwoche der Abteilung Abia. Aber dann geht es chronologisch überhaupt nicht mehr auf. Also man kann beide Möglichkeiten kann man berechnen, aber die andere, die geht dann mit den weiteren Angaben der Bibel überhaupt nicht auf. Und darum ist das die naheliegende. Mai, Elisabeth wird schwanger, 6 Monate, und dann im 6. Monat wird Maria schwanger, nochmals 9 Monate, und so kommen wir auf etwa August. Und das ist aus diesem Grund interessant. Jetzt schauen wir mal noch in Lukas 3. Da waren wir ja schon. In Vers 31 wird die Taufe des Herrn Jesus durch Johannes den Täufer beschrieben. 21, 22. Und dann haben wir nochmals eine chronologische Angabe in Vers 23. Wer liest das?
Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs.
Noch ein bisschen weiter.
Des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, des Josef.
Ja, und so weiter. Also, damals begann Jesus Christus ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Er war noch nicht ganz 30 Jahre. Er begann 30 Jahre alt zu werden. Und so passt das also wunderbar, wenn wir von astronomisch August 1 vor Christus rechnen, in die Zeit, auf die Zeit der Taufe. Jetzt eben noch nicht ganz 30 Jahre dazu. Und da kommen wir auf das Jahr 29. Das trifft sich auch da wunderbar. Übrigens noch nebenbei gesagt, Lukas sagt, er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, jetzt müsste man in Klammer setzen, und war ein Sohn, Klammer, wie man meinte, Josefs, Klammer geschlossen, des Eli, des Mattat, des Levi. So muss man das verstehen. Interessant, vor Josef steht kein bestimmter Artikel. Also Josef wird dadurch abgesetzt und alle weiteren Männernamen in diesem Geschlechtsregister werden dann eingeführt mit des, mit bestimmtem Artikel. Des Eli, des. Also war ein Sohn, wie man meinte, Josefs. Des Eli. Er war ein Sohn des Eli. Und dieser Eli war der Vater von Maria. Nicht etwa der Vater von Josef. Denn der hieß wie? Wie hieß der Vater von Josef? Jakob, genau. Woher weißt du das? Ja, im Matthäus-Evangelium. Da haben wir das Geschlechtsregister, das königliche Geschlechtsregister von Josef. Und dort wird immer gesagt, X zeugte Y. Und dann steht, Jakob zeugte Josef. Das ist klar, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Aber hier wird gesagt, war ein Sohn, wie man meinte, Josefs. Des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi und so weiter. Das ist das Geschlechtsregister von Maria über ihren Vater Eli. Es geht dann zurück auf David, auf Noah und dann bis auf Adam, um zu zeigen, der Messias ist mit der ganzen Menschheit verwandt. Er hat teilgenommen an unserem Menschsein. Ja, also sehen wir, das Jahr 29, das passt wunderbar auch mit dieser Angabe überein. Und jetzt machen wir Pause und dann wollen wir noch schauen, wie kommt man auf diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus, Jahr 32, und dann ganz klar die Berechnung der Jahrwochen auf eine gründliche Basis zu stellen. Wir sind stehen geblieben bei der Berechnung des Datums, wann der Herr Jesus aufgetreten ist, also 29 nach Christus, was eben auch ganz genau passt mit den Angaben bezüglich der Geburt Jesu. Damals war er noch nicht 30, aber er begann 30 Jahre alt zu werden. Und das ist eigentlich der Fall ab 29 Jahren und 6 Monaten. Wie? Ja. Aber dann würde man sich immer noch als 29 bezeichnen, ja? Genau. Und würde man sagen 29 Jahre und 6 Monate, dann geht es eben auf 30, ja genau. Gut, von daher, das passt sehr schön. Aber jetzt brauchen wir noch einen Hinweis, wie kommen wir von 29 nach Christus auf 32 nach Christus für den Palmsonntag. Kann uns jemand da weiterhelfen? Wie kommt man auf diese 3 Jahre? Ja?
Also, im Johannesevangelium werden 3 Passafeste beschrieben.
Jawohl.
Deuten darauf, dass es dann 2,5 bis 3 Jahre waren.
Gut, und 3 Passafeste, also das erste Passafest war wann?
Das erste Passafest war, ich muss kurz nachschlagen, wo Jesus als Junge schon,
Ja, das war mit 12 Jahren, das meinst du in Lukas 2. Aber das erste Passa in Johannes 2, das war gerade eben in der Zeit, als der Herr begann, öffentlich aufzutreten. Das war also Nissan 29 nach Christus, nicht wahr? Und dann haben wir noch ein weiteres Passa erwähnt, wo? In Johannes 6. Das ist das mit der Brotvermehrung und dann das Passa natürlich, wo der Herr gekreuzigt wurde. Aber da fehlt dann uns noch ein Passa, ja? Nicht wahr? Damit man auf 3 Jahre kommt, nicht wahr? Da hätten wir das Passa 29, wir hätten das Passa 32.
Kapitel 11, das ist 55.
Wie?
Nächstes dann, Kapitel 11.
55, das ist das letzte Passa. Ja, genau. Und Johannes 6 eben, da haben wir noch eins, aber da fehlt uns noch was, oder? Für 30 und 31. Also das können wir sagen, wenn wir Johannes 6 auf 31, Frühjahr 31 nehmen, dann fehlt uns aber noch eines für 30. Das findet man übrigens an folgender Stelle. Markus. Zwei. Da gehen die Jünger durch die Saaten. Liest jemand Markus 2, 23?
Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen.
Jawohl. Also es ist ganz früh noch im Dienst des Herrn. Das ist auch jedenfalls ein Zeitpunkt noch vor diesem Passa in Johannes 6, das in Verbindung steht mit der Brotvermehrung. Und ich werde jetzt gleich zeigen, das war um die Passazeit hier. Das ist also nochmals ein Passa. Lassen wir das mal schnell offen hier und nehmen die Parallelstelle dazu in Lukas 6. Lukas 6, Vers 1.
Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie.
Was ist der zweite Sabbat nach dem ersten? Da werden die Sabbate gezählt, nicht wahr? Ab wann beginnt man? Welche Zeit im jüdischen Kalender zählt man die Sabbate? Wie? Nein, man muss dann auf 7 Sabbate kommen.
Das beste ungesäuerte Brote, oder?
Wie?
Das beste ungesäuerte Brote.
Ja, also nicht wahr, der Sabbat in der Passawoche. Nach diesem Sabbat muss man die Erstlinge zum Tempel bringen. Der Tag nach dem Sabbat, 3. Mose 23. Und dieser Sabbat, der in die Passawoche hineinfiel, das war der erste Sabbat. Und dann kam das Fest der Erstlinge. Und von da an musste man eben 7 Wochen zählen, um das Pfingstfest zu berechnen. Das Fest der Wochen. 7 mal 7 Wochen. Und der 50. Tag, das war dann das Fest der Wochen, Pfingsten. Pentekoste ist ja griechisch. das Wort für Pfingsten, das heißt der 50. Der 50. Tag nach dem Erstlingstag, der eben nach dem ersten, nach diesem Sabbat in der Passawoche stattfand. Und so ist das also hier der erste, der zweite Sabbat in der Zählung von Passa bis zum Pfingstfest. Und so ist das klar, dass das genau auch wieder in die Zeit um den Monat Nissan hineinfällt. Und da haben wir, damit alle diese Passas, die es braucht, in der Zeit von 29 bis 32 nach Christus und jetzt in Lukas 13, da werden diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus ausdrücklich erwähnt. Liest jemand das Gleichnis in Kapitel 13, Verse 6 bis 9? Wer liest? Also nur jemand, ja?
Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre kommen, ich suche Frucht an diesem Feigenbaum, finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu ihm: Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und dünner legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird,
jawohl, oder noch wörtlicher, die alte Elbefelder: So magst du ihn künftig abhauen. Der Feigenbaum symbolisiert hier Israel als Nation. Der Besitzer kommt 3 Jahre vorbei und sucht Frucht an diesem Feigenbaum. Das entspricht diesen 3 Jahren des öffentlichen Dienstes. Während dieser Zeit hat der Herr Jesus in den Synagogen im ganzen Land und auch unter freiem Himmel gepredigt und hat Frucht gesucht. Aber die Masse dieses Volkes erkannte den Messias nicht. Und so kommt es hier eben zum göttlichen Urteil: Dieser Feigenbaum ist unnütz. Aber dann setzt sich der Gärtner ein für den Baum und sagt: Bitte noch ein zusätzliches Jahr zu diesen 3 Jahren. Ich werde nochmals versuchen zu düngen, zu graben, und wenn dann kein Resultat kommt, dann kann man ihn künftig abhauen. Und so beziehen sich diese 3 Jahre auf den öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Während dieser Zeit gab es also insgesamt das Passa 29, Passa 30, Passa 31 und Passa 32. Diese 4 Passafeste, die man eben festmachen kann im Text der Evangelien. Und dann dieses zusätzliche Jahr war dieses Jahr ab Pfingsten. Die Gemeinde entstand nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus, genau am 50. Tag nach dem Auferstehungstag, wo das Erstlingsfest gefeiert wurde, wo man die Brote zum Tempel brachte in der Passawoche. Genau 50 Tage später wurde die Gemeinde gegründet, der Heilige Geist kam und taufte die Gläubigen zu einem Leib, Apostelgeschichte 2. Und dann haben die Jünger evangelisiert. Wo? In Jerusalem. Und ein bisschen auch in Judäa. Also nur dem jüdischen Volk. Und es war ein ganz intensives Zeugnis gegenüber Israel. Nochmals eine Chance. Nachdem das Zeugnis des Messias verworfen worden war, war jetzt das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Gemeinde da. Die Gläubigen, es waren bereits ab Pfingsten Tausende, kamen jeden Tag im Tempel zusammen. Das heißt, diese Präsenz dieser Tausenden von messiasgläubigen Juden im Tempel war ständig eine Konfrontation, ein Zeugnis für Israel und auch für den obersten Gerichtshof in Sanhedrin, der ja auch seinen Sitz hatte in der königlichen Säulenhalle, dort am Südende des Tempels. Und Dieses Zeugnis ging bis schließlich dieses ganz besondere Zeugnis von Stephanus in der königlichen Säulenhalle vor dem Sanhedrin, vor Kaiaphas, verworfen wurde, indem man ihn illegal steinigte. Dann ging eine Verfolgung los und die Apostelgeschichte beschreibt uns ab Apostelgeschichte 8, wie dann das Evangelium plötzlich zu den Heiden gebracht wird. Zuerst zu den Samaritern, dann zu den, sehen wir auch wieder Afrikaner aus dem Sudan, der äthiopische Kämmerer zum Glauben kommt. Wir sehen, wie Cornelius, dieser Römer, und seine Leute zum Glauben kommen. Von da an geht das Evangelium jetzt zu den Heidenvölkern. Aber in diesem einen Jahr bis zur Steinigung des Stephanus, das war dieses Zusatzjahr, wo Israel noch einmal eine ganz spezielle Chance hatte, um als Nation umzukehren. Aber der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, verwarf auch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dann galt eben das Urteil: Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Und die Axt wurde angelegt im Jahr 70, als dann Jerusalem und der Tempel untergingen. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ich habe ja gesagt, Markus 2, dieses durch die Saaten gehen, das war ja gerade im Jahr 30, nicht wahr? Frühjahr 30. Und lesen wir noch den nächsten Abschnitt in Markus 3 dazu. Also die Pharisäer haben die Jünger in Frage gestellt, weil sie damals am Sabbat, am zweitersten Sabbat, hatten sie Ähren abgerissen und gegessen. Ihrer Meinung nach ein Verletzen des Sabbats, aber der Messias sagt, dass das kein Verletzen des Sabbatsgebotes war. Und dann kommt eben Kapitel 3, Vers 1, und er ging wiederum in die Synagoge, und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Und der Herr heilt dann diesen behinderten Menschen, und die Reaktion, Vers 5, Vers 6, und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodianern Rat wider ihn, wie sie ihn umbrächten. Also ab Frühjahr 30 wurde der Beschluss gefasst, Jesus Christus muss sterben. Aber es vergingen noch 2 Jahre, bis dann der Tod ausgeführt wurde. Aber mit dem Jahr 30 kam eben diese Wende. Der Beschluss war da, er muss sterben. Und das Interessante ist, dass der Talmud sagt im Traktat Sanhedrin 39b, dass in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam am Yom Kippur das Los für den Bock, für Gott, für den Azazel, das war der Bock, der in die Wüste musste, aber der Bock für Gott, das war der geschlachtet wurde, und sein Blut wurde vom hohen Priester ins Allerheiligste hineingebracht. Wo niemand hineingehen durfte, nur der hohe Priester am Yom Kippur. Und nun dieses Traktat, diese Stelle im Traktat Sanhedrin 39b besagt, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam das Los für den Bock für Gott nicht mehr in die rechte Hand. Nicht wahr? Gemäß 3. Mose 16, dort haben wir die Ausführung über den Yom Kippur, den größten Opfertag im jüdischen Jahr. Und da wird gesagt, dass der hohe Priester 2 Böcke vor sich haben muss. Einer muss als Azazel in die Wüste und der andere muss geschlachtet werden, sein Blut kommt ins Allerheiligste. Und da wird betont, Gott sagt, mit dem Los muss entschieden werden, welcher Bock soll der Azazel sein, das ist der Bock, der weggeht. Es heißt Ziege, Azal, weggehen. Der Azazel, das ist der Bock, der weggeht in die Wüste. Und der Bock für den Herrn. Und das haben wir mit dem Los entschieden. Zur Zeit Jesu war das so, ein Priester musste dem hohen Priester eine Box mit Deckel hinhalten. Da waren zwei Lose aufbewahrt. Er musste mit beiden Händen direkt hineingreifen, blindlings. In jede Hand kam ein Los. Und dann legte er diese beiden Hände auf die Köpfe der Böcke. Und dann wurde feierlich die Hand geöffnet. Die Lose waren so zuklappbare Lose, wurden geöffnet. Auf dem einen stand Ladonai für den Herrn. Auf dem anderen La'azazel für Azazel. Und man hat im Judentum immer so verstanden, wenn das Los für den Herrn, Ladonai, in die rechte Hand kam, war das ein Zeichen, dass Gott das Opfer annehmen wird. Und nun sagt der Talmud, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, im Jahr 70, Frühjahr 70, kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Das heißt, man wusste, wir bringen Opfer dar, aber Gott nimmt das Opfer nicht mehr an. Und das fällt genau zusammen mit diesem Jahr 30, Markus 3, wo bereits nach einem Jahr öffentlichem Dienst der Entschluss kam, der Messias Jesus muss sterben. Also auch da vom Timing her ist es schon sehr beachtlich. Aber eben die Tötung Jesu kam erst im Jahr 32. Jetzt gehen wir weiter da auf unserem Plan. Eben 62 Jahrwochen bis auf den Messias, den Fürsten, haben wir gesehen. Also genau am Ende dieser 69 mal 7 mal 360 Tage, am Ende dieser 173.880 Tage, da kam der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem am Palmsonntag. Aber der Text geht dann weiter und der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Aber das Und im Text von Daniel 9, 26 macht klar, in der Folge, nachdem er als Fürst aufgetreten ist. Und wir können jetzt rückblickend, können wir sagen, wie viel später war das, dass er ausgerottet wurde?
5 Tage.
5 Tage später, genau. Der Messias wird weggetan werden und nichts haben. Also kein Königreich aufrichten. Kein Friedensreich hier auf Erden errichten.
Herr Roger, gerade noch eine Frage. Ja. Das Auftreten als Fürst heißt, dass er auf dem Esel in die Stadt eingeritten ist.
Ganz genau.
Das war das äußere Zeichen.
Das war eben Palmsonntag. Der Herr ritt auf dem Esel ein, so wie das in Sacharja 9,9 vorausgesagt war. Freu dich, Jerusalem. Und dann wird gesagt, ein König kommt, reitend auf einem Esel. Genau. Aber da wurde er als Fürst, als König Israels gefeiert. Und damit hat sich das genauso erfüllt, bis auf den Messias, den Fürsten. Sir Robert Anderson, ein ehemaliger Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, hat ja das ganz genau berechnet, in Zusammenarbeit mit namhaften Astronomen des Königlichen Observatoriums in Greenwich. Und er hat errechnet für Palmsonntag 32 nach Christus, 6. April. Und das war also 10. Nissan, 32, 6. April. Und jetzt kann man zurückrechnen, 173.880 Tage in die Vergangenheit, dann kommt man auf den 14. März 445 vor Christus. Und umgerechnet ist das genau 1. Nissan. Das heißt dann mit anderen Worten, der Erlass von Artaxerxes, es wird im Alten Testament nur gesagt, im Monat Nissan, im 20. Jahr der Regierung. Es wird nicht gesagt, an welchem Tag. Aber es ist klar, von Nissan, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, da müssen 173.880 Tage hineinpassen. Die passen wunderbar rein. Aber wer das noch ein bisschen genauer haben will, also 6. April 32 nach Christus war der 10. Nissan, Palmsonntag. Und von da zurückgerechnet gibt genau 14. März 445 vor Christus und das ist der erste Nissan, das Neujahr. Das ist das Neujahr. Und da wurde der Erlass gegeben, Jerusalem wieder aufzubauen, 7 Jahrwochen, dann kamen die 62 Jahrwochen und genau am Ende kam der Messias als Fürst. Und lesen wir dazu noch aus Lukas 19. Das ist ganz erstaunlich, was dort steht. Und wenn man das, dieses Hintergrundwissen hat, was das für ein Tag war, versteht man den Text hier besser, viel besser. Lukas 19, da wird Palmsonntag beschrieben, ab Vers 28. Und wir lesen da jetzt Vers 41 und folgende. Übrigens in Vers 38, da sieht man, wie die Leute den Herrn beim Einzug begrüßten. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Er ist wirklich als Fürst, als König eingeritten. Und so wurde er von der Volksmenge begrüßt. Gepriesen sei der König. Jetzt Vers 41.
Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.
Jawohl. Das ist dramatisch. Palmsonntag, ein Tag der Tränen über Jerusalem. Und der Herr kündigt hier die Zerstörung Jerusalems an. Genau, was er da beschreibt, jedes Wort hat sich so erfüllt im Jahr 70. Als genau um die Passazeit Jerusalem eben von den Römern in die Zange genommen wurde, nach 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleich. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Aber der Herr sagt in Vers 42, wenn du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist er vor deinen Augen verborgen. Was heißt das? An diesem deinem Tag. Wessen Tag ist das? Ja, aber wenn es heißt dein Tag, zu wem spricht der Herr?
Zum Volk Israel.
Ja, zu Jerusalem, nicht wahr? Er nähert sich, er sieht die Stadt, Vers 42, und weinte über sie. Und dann spricht er die Stadt an, Jerusalem, wenn auch du erkannt hättest, Jerusalem, an diesem deinem Tag, dann ist das der Tag, ja, der Tag Jerusalems. Das ist der Yom Yerushalayim, der Jerusalem-Tag. Und merken wir, der Erlass kam raus am 1. Nissan 445 vor Christus, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Und dann rechnet man eben diese 173.880 Tage. Und dann kommt der Messias als Fürst nach Jerusalem. Und er sagt, an diesem deinem Tag, das war der Tag Jerusalems, der 173.880. Tag, nachdem Artaxerxes den Erlass gegeben hatte, Jerusalem wieder aus den Trümmern erstehen zu lassen. Und weil Jerusalem an diesem ihrem Tag eben nicht erkannte, was zu ihrem Frieden dient, war ihr erneuter Untergang bestimmt, der dann beschrieben wird, Verse 43 und 44. Aber nicht wahr, das ist wieder so ein Beispiel. Man liest das und überliest sehr schnell, dass es heißt, an diesem deinem Tag. Was heißt das? Das war der Tag Jerusalems. Wieso? Ja, eben, weil das der 173.880. Tag der 69 Jahrwochen von Daniel war. Und der Text geht eben weiter. Und der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage später wurde der Erlöser umgebracht. Ja? Ja, das ist so, aber...
Das Volk hat ja gesagt, ich wollte nicht, sondern sie hatten den Freispruch möglich und den haben sie jemand anders gegeben.
Genau, aber wer hatte sie damals aufgepeitscht?
Die hohen Priester.
Das waren Führer des Volkes. Und wir sehen also, diese Macht, auch ohne die Medien, war auch damals möglich, dass ein Volk in kürzester Zeit so drehen konnte. Aber das Problem war eben, dass die Überzeugung war nicht verwurzelt. Es war so ein oberflächlicher Enthusiasmus an Palmsonntag. Und das ist das Problem. Wenn es ein echter Enthusiasmus gewesen wäre, eine echte Überzeugung, dann hätte man auch diesem Aufwiegeln 5 Tage später widerstehen können. Und so kam diese Katastrophe, aber das Buch Daniel hat sich Wort für Wort erfüllt. Der Messias wird ausgerottet werden, auf Hebräisch Karat heißt ausrotten, abschneiden oder eben schlachten. Karat heißt auch schlachten. Und so wurde der Herr Jesus wirklich als ein Opfer geschlachtet auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems. Aber interessant ist das Wort Karat, hier dann passiv gebraucht, ausgerottet werden. Karat heißt eigentlich auch außer Schlachten einen Bund schließen. Das ist der typische Ausdruck Karat, Berit, schneiden einen Bund. Oder schlachten einen Bund. Wie? Jawohl. Aber man muss nicht mal auf Hebräisch sagen Karat Berit. Man kann Berit Bund weglassen und nur sagen Karat, und das heißt auch schon im Bibelhebräischen einen Bund schließen. Das Erstaunliche ist, dass eben mit dem, dass der Herr Jesus als Opfer geschlachtet wurde auf Golgatha, da wurde auch der neue Bund besiegelt. So wie der Herr den Jüngern am Vorabend, also das Abendmahl einsetzte, während der Passafeier, sagte, dies ist der Bund in meinem Blute. Damit wurde der Bund geschlossen, aber dass der Heilige Geist eben in Daniel 9 diesen Ausdruck Karat, noch andere Wörter für ausrotten, für töten, für umbringen benutzen können. Es gibt viele Wörter auf Hebräisch. Harak, Ratzach und so weiter, aber er benutzt Karat, das eben noch diese Nebenbedeutung hat, schlachten, ein Bund schließen. Und wir fahren weiter im Bibeltext von Daniel 9. Was steht dann? Kann jemand lesen? Wer liest, der vielleicht gerade nahe beim Mikrofon ist?
Welcher Vers war es?
Achso, okay. Also, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das.
Ja, du kannst noch weiter lesen.
Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen.
Jawohl. Also, zuerst. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jetzt können wir auch rückblickend sagen, wie viel später das war. Das Und deutet einfach an, das ist ein Ereignis, das folgen wird auf die Schlachtung des Messias. Nicht wahr? Der Messias wird geschlachtet werden. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Rückblickend können wir sagen, ja, genau, Das war dann 38 Jahre später. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den Tempel. Hier wird gesagt, das Volk wird das tun. Und die Erfüllung der Prophetie zeigt, dieses Volk war das römische Volk. Aber es wird hier genannt, das Volk des kommenden Fürsten. Wer ist dieser kommende Fürst? Das muss eine Person sein, bekannt in der Prophetie, die aus dem römischen Reich kommen wird. Wie? Kommt der Antichrist aus dem römischen Volk? Also der Antichrist, also der falsche Christus, der gegen Christus ist, Anti, oder anstelle von Christus, Anti heißt anstelle von auch, das ist jemand, der aus dem Judentum kommen wird, wie wir noch sehen werden, wenn wir eine weitere messianische Prophezeiung noch anschauen werden in Daniel 11. Aber hier ist ganz klar der kommende Fürst aus dem römischen Volk. Das ist...
Das sind die Römer. Das Volk.
Ja gut, es muss ja jemand sein, der in der Prophetie bekannt ist. Es heißt, das Volk des kommenden Fürsten, also ich lese das nach dem hebräischen Grundtext. Der Schritt Am Nagid Haba mit Artikel der kommende Fürst, das Volk des kommenden Fürsten, nicht eines kommenden Fürsten, des kommenden Fürsten. Das muss etwas sein, was in Daniel bekannt ist. Ja, es ist nämlich so, in Daniel 7 haben wir doch die Prophetie mit den vier Tieren, die vier Weltreiche. Das babylonische Weltreich, der Löwe mit den Adlersflügeln, dann kommt der Bär, das medopersische Weltreich, der Leopard, das griechische Weltreich von Alexander dem Großen und dann kommt das vierte grässliche Tier, das römische Reich. Und in dieser Vision, in Daniel 7, sieht Daniel, dass dieses Tier hat 10 Hörner. Aber dann kommt ein weiteres Horn empor, das dann die totale Macht übernimmt und 3 dieser 10 Hörner erniedrigt. Das ist der kommende Diktator über das römische Reich in der Endzeit. Und Daniel 9 nimmt jetzt wieder Bezug auf dieses Horn aus dem vierten Tier. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Also die Römer haben die Stadt zerstört im Jahr 70, aber aus diesem selben römischen Reich wird noch der kommende Fürst kommen nach Daniel 7. Dieser Diktator Europas in der Endzeit. Und nun haben wir in Daniel 9 weiter gelesen. Und das Ende davon wird die überströmende Flut sein. Das schauen wir uns nächstes Mal noch an, was diese überströmende Flut ist, und nehmen das Einfachere vorweg. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Was ist das Ende? Wie? Das Ende aller Tage. Ja, das ist die Endzeit. Die Endzeit wird genannt in der Bibel das Ende der Tage, die letzten Tage, die letzte Stunde, das Ende der Jahre oder hier einfach das Ende. Und es gibt noch andere Stellen. Das bedeutet alles Endzeit. Also bis in die Endzeit wird es geben Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und so sehen wir hier nochmals in der Grafik die 69 Jahrwochen. Der Messias kam am 6. April 32 nach Christus als Fürst. 5 Tage danach wurde er geschlachtet am Kreuz. Dann kam das Volk des kommenden Fürsten und hat im Jahr 70 Jerusalem und den Tempel zerstört. Und damals begann übrigens die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Aber der Bibeltext sagt nun, Bis in die Endzeit wird es Krieg und Verwüstung geben über
Israel.
Beziehungsweise, denn die Prophetie fokussiert ganz speziell auf Jerusalem. Und hier haben wir eine Liste der Zerstörungen Jerusalems durch die Jahrhunderte hindurch. Jahr 70, Zerstörung Jerusalems mit mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk. 135 nach Christus, erneute Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Hadrian. In dieser Zeit kam wieder mehr als 1 Million Juden ums Leben. 614 verwüsten die Perser Jerusalem. 629 wird Jerusalem durch das byzantinische Reich erobert. 638, 6 Jahre nach dem Tod Mohammeds, erobern die muslimischen Araber aus der saudischen Halbinsel Jerusalem und bauen den Felsendom 682 und die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz 705. 1071 Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099 durch die Kreuzfahrer aus Europa. 1187 Eroberung Jerusalems durch den kurdischen Sultan Saladin, der die Kreuzfahrer wieder hinauswirft. 1244 Eroberung Jerusalems durch die wilden Tataren aus Zentralasien. 1517 Eroberung Jerusalems durch die türkischen Osmanen. 1917 im Ersten Weltkrieg Eroberung Jerusalems durch die Engländer. Es kamen damals etwa 20.000 türkische Soldaten ums Leben. 1948, gerade nach der Gründung des Staates Israel, Verwüstung Ostjerusalems durch Jordanien. Abtrennung des Ostteils durch eine Mauer. Bis dann 1967 im Sechstagekrieg Israel Ostjerusalem mit dem Tempelberg erobert und so kommt das jüdische Volk zum ersten Mal wieder in den Besitz des Tempelberges. Aber wenn wir daran denken, dass die Endzeit die Zeit ist, in der die Juden heimkehren aus der Zerstreuung ins Land der Väter, dann ist das genauso gekommen. Bis in die Endzeit. Krieg, festgeschlossenes von Verwüstungen. Und jetzt in der Endzeit kommen die Juden zurück. Ja, wollen wir an dieser Stelle dann nächstes Mal weiterfahren. Und wenn wir dann nächstes Mal weiterfahren, schauen wir uns noch an, wann dann die 70. Jahrwoche beginnen muss in der Zukunft. Und da werden wir ja sehen, Daniel 9 macht klar, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche gibt es einen Unterbruch. Und das ist genau die Zeit der Gnade, in der das Evangelium zu allen Völkern gekommen ist. Aber diese Zwischenzeit wird in Gottes Zeitrechnung nicht mitgezählt. Erst in der Zukunft wird Gott wieder die Zeit mit Israel zählen, wenn die 70. Jahrwoche beginnt. Und dann werde ich noch zeigen, nächstes Mal, dass man die ganze Geschichte Israels ab der Geburt von Abraham in 4x490 Jahre einteilen kann. Und zwar die Zeit der Entstehung Israels ab der Geburt von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. 490 Jahre, wir werden sehen, aber die Jahre des Unglaubens von Abraham, 15 Jahre, die werden da nicht mitgezählt. Und so gibt es 490 Jahre. Und dann sehen wir die Zeit der Landnahme vom Auszug aus Ägypten bis ins 14. Jahr von Salomo. Das sind auch 490 Jahre, wenn man die Zeit des Ungehorsams Israels, diese 114 Jahre Fremdherrschaft im Buch der Richter, nicht mitzählt. Und dann kommen die 490 Jahre des Niedergangs vom 14. Jahr Salomos bis zum Erlass von Artaxerxes, sind es wieder 490 Jahre. Wenn man die 67 Jahre der Juden in Babylon nicht mitzählt, durch den Ungehorsam. Und dann haben wir diese 490 Jahre bis zum tausendjährigen Reich, wenn man die Zeit zwischen der Palmsonntag 32 bis zum Beginn der 70. Jahrwoche nicht mitrechnet, das ist die Zeit der Zerstreuung der Juden unter den Völkern wegen der Verwerfung des Messias. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Also das geht mit einer Präzision auf. Das ist absolut eindrücklich. Und dann werde ich auch zeigen noch, dass Abraham, dort beginnt ja alles, Abraham wurde geboren in welchem Jahr nach der Erschaffung Adams? Weiß das jemand auswendig? 1948. Nach Adam wird Abraham, der Stammvater Israels, geboren. 1948. Und jetzt haben wir gesehen, die Geburt Jesu fand ja statt, effektiv so Herbst 1 vor Christus, vor dem Nullpunkt, ja. Und 1948 Jahre nach Geburt des zweiten Adams, wie der Herr Jesus genannt wird in 1. Korinther 15, wird der moderne Staat Israel geboren. Also es ist schon eindrücklich, wenn man die biblischen Zahlen ernst nimmt und die so genau durchrechnet. Ja, wollen wir zum Schluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und es ist die Wahrheit. Wir erkennen dich darin als den Retter, der gekommen ist vor 2000 Jahren, um alles gut zu machen durch dein Opfer am Kreuz. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Opfer, das geschlachtet wurde, auf Golgatha geworden bist. Dieses Lamm Gottes, das uns mit Gott versöhnt. Und danke, Herr Jesus, dass wir diese frohe Botschaft hinaustragen dürfen, jetzt noch in dieser Zeit der Gnade, vor den Gerichten, die über diese Erde noch kommen werden. Aber danke, dass wir jeden Tag so neu aus deiner Hand nehmen dürfen, als ein Tag der Gnade, wo wir deine Botschaft und dein Wort weitergeben dürfen. Amen.